Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
Hallo Benjamin.
Und hallo Jens.
Moin, moin.
Heute sprechen wir über SEO für Verlage und zwar mit Jens Fauldrath, langjähriger SEO-Speaker auf vielen Konferenzen und auch in vielen Verlagshäusern. Gerne gesehener Gast. Danke, Jens, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, gerne, gerne.
Ja, Jens, auch von mir nochmal vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast heute. Ich würde gerne erstmal ein paar Worte über dich verlieren, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich habe dich damals, bist du mir digital so zum ersten Mal über den Weg gelaufen, da warst du SEO bei der Telekom, der erste SEO bei der Telekom, glaube ich sogar, oder?
Oh, das weiß ich gar nicht, weil ich war ja, man sagt immer, der SEO von der Telekom ist auch richtig, weil das war der Arbeitgeber, aber die Einheit, in der ich gearbeitet habe, war die, pass mal auf, Deutsche Telekom Products and Innovation, das heißt im Grunde genommen der Darmstädter Bereich
aber in der Telekom. Bonn stationiert.
Und war gar nicht in Bonn stationiert. Also es kann sein, dass da in Bonn irgendwelche Menschen rumgelaufen sind. Deswegen möchte ich das wirklich nicht beschreiben, weil ich echt keine Ahnung habe. Habe auch lange einen Bogen um den Bonner Bereich gemacht. Jetzt nicht, weil die Kollegen sind super nett, aber der Produkt-Marketing-Bereich, dort hat halt null Zugriff auf die Technik gehabt. So, und der Darmstädter Bereich, wir haben halt so etwas gemacht, wie man hat vielleicht schon mal gehört, es gibt ja sowas wie eine T-Online. So, und dann hatten wir so Sachen wie Musicload, Gamesload, Soft, also diese ganzen Load-Portale, die alle dahin gegangen sind, aber wer jung war, weil kennt die vielleicht noch, also wer heute alt ist und damals jung war, wer heute jung ist, hat keine Ahnung von, genau, der hat keine Ahnung, was ich rede. Wir hatten eine Wetterinfo aufgesetzt, rein aus SEO-Gesichtspunkten heraus, hat auch sehr gut funktioniert. Also wir waren mehr so in diesem Bereich unterwegs und das natürlich alles Sachen, die waren jetzt im Vergleich zu den Bonner Kollegen, waren wir in Darmstadt doch wesentlich agiler. Im Vergleich jetzt zum Startup natürlich immer noch grottenlangsam. Aber du hast natürlich eigene Redaktion gehabt, Textkompetenz und so weiter. Und daher kommt ja auch mein Bezug jetzt zu dieser ganzen, wie optimiere ich denn in einem redaktionellen Umfeld? Weil das war eigentlich der Hauptumfeld, was wir hatten, weil das größte Schiff, was wir hatten, war die T-Online.
Also was mich damals ziemlich neidisch gemacht hat, war, dass ihr auch Zugriff auf die Live-Suchdaten hattet von T-Online. So als, ja. als normaler SEO bist du ja immer in der legendären Keyword-Datenbank vom Stefan Fischerländer rumgesurft so und ja, der Jens kam dann immer mit seinen Live-Daten an, weil die hat noch sehr viele Leute damals auch über T-Online gesucht haben, weil das war ja sozusagen deren Einstieg ins Internet und da war eine Google-Integration, meine ich, drauf und genau. Ihr habt euch die Daten abgegriffen, hat damit sozusagen Live-Klick-Daten.
Exakt, genau. Und zwar hatten wir haben die weggeschrieben. Wir wollten daraus sogar ein Produkt machen, damit dann auch Menschen, die nicht bei uns waren, hätten die Daten einkaufen können. Das hat uns aber Google persönlich dann untersagt.
Persönlich,
der Herr Google. Ja, also wir hatten dann nochmal irgendwann, also es gab ja mal Marissa Meyer, der war ja mal bei Google und hatten jetzt durcheskaliert, bis wir dann mal ein sehr kurzes Telefonat mit ihr hatten, wo sie dann relativ deutlich gesagt hat, dass Google das sehr unlustig findet. Und da das ja ein Partnerprodukt war, konnten wir das rechtlich gar nicht alleine tun. Aber wir hatten immerhin 3 Millionen Suchanfragen drin und wir hatten ja nicht nur die Suchanfragen, sondern wir hatten natürlich uns auch gemerkt, was die Leute geklickt haben. Das heißt, ich konnte halt immer und das, ich meine, wir hatten ja öfters mal so, wollen wir mal irgendwie ein Ratgeberportal aufmachen zum Thema Garten oder so etwas. Dann gehst du einfach hin, hast du gesagt, was sind denn die Suchbegriffe, die am meisten Traffic zu meinen größten Konkurrenten gerade draußen bringen?
Ja.
Kannst du schon mal hin? Und wenn die eine sinnvolle Seitenstruktur haben, konntest du natürlich anhand der Seitenstruktur und der Key, wo sie hingefahren sind, schon direkt also du hast ja nicht so ein flattes Excel gehabt, sondern du konntest relativ schön die Begriffe zuordnen. Und wir hatten noch was Lustiges gemacht. Wir hatten zu jeder Domain, die es da drauf, also die wir gefunden hatten, die einen Klick bekommen hat, uns nachgeschaut, wo steht denn diese Domain im Demos. Ich weiß nicht, ob das auch einer kennt, aber damals war das so ein Katalog, wo ziemlich viele wichtige Sachen drin waren. Also er sagt, in welchem Ast von Demos liegt das denn? Also da gar halt, ist es eine Gartenseite, ist es eine E-Commerce-Seite oder was auch immer. Und dann kam ich halt bei jedem, der rein, weil es war halt ein Standard-Use-Case, den ich hatte. Irgendeiner rammt rein und sagt, du, wir haben da eine Idee X und Z. Wie sieht's denn da mit dem Suchvolumen aus? Und dann sag ich, okay, gib mir mal das Suchvolumen und alle Suchanfragen von allen Webseiten, die in diesem Ast von Demos liegen.
Hast du auch noch durchkategorisiert.
Sozusagen. Genau, exakt, genau.
Sehr
das
schön.
Hat das ganze Keyword Research doch massiv beschleunigt.
Da warst du der Chef auf Data. An dir ging keiner mehr vorbei.
Und damit können wir, finde ich, eigentlich auch ganz schön schon in den Bogen schlagen. Also ich habe ja meine Wurzeln auch im Journalismus und in der Verlagswelt. Und von daher weiß ich, das wirst du ja auch kennen, Jens, es gibt ja echt super viele traditionsreiche Verlage, von Lokalverlagen, hunderte, über Fachverlage, über die großen Publisher. wenn du jetzt mal sagst, einfach mal so über den Daumen hinweg, wie sehr hat denn diese traditionsreiche Branche SEO überhaupt auf dem Schirm?
Mittlerweile sehr stark, dass sie SEO nicht auf den Schirm hatten, ganz ehrlich gesagt unter uns. Also sagen wir es umgedreht. Ein oder andere von den Verlagen ist jetzt nicht gerade in den besten Fahrwässern. Hat man sich mal so, habe ich mal gehört.
Ja, also wirtschaftlich gesehen.
Genau, wirtschaftlich gesehen. Das ist ein bisschen Konsolidierung. Man sieht ja auch, also als wir jung waren, gab es ja ganz viele regionale Verlage. Heute gibt es große regionale Netzwerke und irgendwie gehören sie entweder der Matzak oder Ippen oder wem auch immer und sind sozusagen in so Konglomeraten aufgegangen, damit man wirtschaftlich da noch irgendwie gerade durchkommt. Ich sage immer, das Problem liegt jetzt, also ich hätte jetzt als SEO, hätten wir das nicht ändern können. Muss man ganz klar sagen. Also irgendwann sagt, guck mal, hätten die von Anfang an gutes SEO gemacht, dann würde man sich absolut überschätzen. Das ist ein Business Case. Ich sage immer, Verlage haben es halt geschafft, ihre Kosten nach online zu verlängern, ihre Einnahmen aber nicht.
Ja, weil, umgekehrt wäre es schöner gewesen.
Umgekehrt, weil das Herstellen von Nachrichtenartikeln war schon immer etwas, was damit hatten, haben die Auflage gemacht, aber nicht zwingend das Geld verdient. Das Geld haben sie über Werbung verdient und da auch ein riesengroßer Bereich, zum Beispiel Kleinanzeigen. Das ganze Kleinanzeigengeschäft ging natürlich an ein paar wenige und es fehlt denen komplett und das ist ein Riesenthema. Jede blöde Anzeige von der Wohnung früher ist man in der Stadt zu der lokalen Platt gegangen, morgens früh als allererstes gekauft und versucht, die Wohnung abzutelefonieren. So haben wir alle mal gelebt in der Vor-Internet-Zeit. Also das ist weg. Sie waren die am billigsten in ihrer Region Texte auf Papier kriegen konnten. Jedes Vereinsblatt wurde bei ihnen gedruckt. Geht der Verein zu ihnen, wenn er eine Homepage braucht? Natürlich nicht. Natürlich wäre ja absurd, weil die wissen ja selber, also sie kaufen das ja ein. Das heißt, man hat ziemlich viele Einnahmenblöcke einfach schlicht und ergreifend verloren, die jenseits des reinen, ich habe ein Abo auf meine Zeitung drauf lagen. Und also das kann man alleine mit SEO nicht kompensieren. Was wir machen können, ist die Reichweite etwas zu erhöhen, was aber wie gesagt nur ein kleinerer Teil ihres Gesamtproblems ist.
Aber trotzdem, du wirst nicht die Verlagswelt retten, Jens, mit den SEO-Strategien. Aber nehmen wir mal an, da ruft jetzt ein gestandener Verlagschef an und bittet um eine SEO-Strategie. Ja, also, genau. Was guckst du dir zuerst an? Wo sagst du, was sind die Hebel?
Genau, das allererste, was ich mir anschaue, ist, was macht er denn eigentlich? Ich habe drei unterschiedliche Hebel. Also, dieser Google Kosmos, der mir Traffic bringt, hat drei unterschiedliche Hebel, die man erstmal verstehen muss, wie stark, also spielt er in allen drei, das macht gar nicht jeder Verlag, und wenn ja, wie stark? So, der erste ist Standard-SEO. Organisches Standard-SEO, das, was diese 10 blauen Links sind, und das spielt man normalerweise im Bereich, wir nennen es immer Evergreen-Content. Content, der dauerhaft bestehen bleibt, weil im Standard-SEO, im News-Artikel, der raus und reinkommt, ist dafür, das passiert nicht. Da ist immer irgendwas Altes und nie der Neue. Also dafür ist Google in der Regel zu langsam. Und ich kann auch nicht standardmäßig optimieren. Das Ganze, was wir machen mit Intensivierung und Konsolidierung, Inhalte genau ausrichten auf den Suchintent und all diese Sachen, die haben mit einer Redaktion eines News-Artikels überhaupt nichts zu tun. Würde ich auch nie im Newsmanager machen lassen. Der muss schreiben, was zu der Lage passt und nicht, was das Keyword-Tool sagt, weil das ja immer in die Vergangenheit schaut und du hast die Lage, die jetzt ist. So, das heißt,
okay, Standard-Evergreen-Content. Evergreen-Content ist der erste.
Genau, ist Evergreen-Content. Aber kannst du vielleicht gerade nochmal kurz erklären, also was stelle ich mir unter Evergreen-Content bei Spiegel Online vor? Sind das diese Affiliate-Seiten, die da haben, mit den Vergleichsrechnern drauf? Oder
was das ist zum Beispiel ein klassischer Evergreen-Content. Evergreen-Content kann aber auch der Ratgeber sein. Ausgeh-Tipps in Berlin. Hamburg oder so. Ich glaube, Spiegel sitzt nicht.
Darmstadt.
Drin. Stimmt. Genau. deswegen hatten wir sehr gute Ausgehtipps von bei der T-Online zu Darmstadt. Die hatten wir nicht, weil Darmstadt natürlich zu klein ist. Das macht man nicht.
Sondern weil du so gute Infos hast.
Exakt, genau. Okay, aber es kann alles Mögliche sein. Also da ist es auch so, dass man, es gibt viele, die in dem Bereich noch nicht aktiv unterwegs sind, die das einfach nicht machen. Und da gehen wir zum Beispiel hin und sagen, du, wir gucken einfach statistisch mal über eure Datenbestand, indem wir alles aus der Search-Konsole rausnehmen und dann mal alles rausfiltern, was peakt. Und alle Peaks rausfiltern. Und das, was dann übrig bleibt, sind deine Evergreens. Und das sind manchmal absurde Storys dabei, aber ganz absurd. Aber die seit 3 Jahren jeden Tag 400, 500 Klicks liefern. Und die sehe ich auf meine besten Artikel des Jahres nicht. weil die immer noch weniger haben als natürlich die 20, 30 besten News-Stories des Jahres. Also die siehst du nur, wenn du den ganzen Kram rausfilterst. Und dann bleiben so 100, 200, 300 übrig und dann sagen wir, guck mal, zu denen haben wir auf dieser Domain offensichtlich eine Authority, sonst wären wir nicht da. Und wir wussten nicht mal, dass wir da sind. Wir haben es nicht mal angelegt, wir waren trotzdem da. So, und jetzt, wenn das irgendein Thema ist, kann man das breiter machen? Also kann ich da noch 4, 5, 6, 7 Artikel drumherum machen, weil es so ein schöner Einstieg wäre, dann kriege ich daraus zum Beispiel einen Rahmenartikel und kann drumherum wie so ein kleines Netzwerk auf bei der Domain machen und dann diesen Artikel irgendwie, der ist jetzt, gehört jetzt zum Beispiel zum Ressort Unterhaltung, im Unterhaltung irgendwo auf der Unterhaltungsstartseite fest verankern mit einem sauberen Link in dieses Netzwerk rein. Was ja sonst beim Verlag nicht gegeben ist, weil ja alles in die Archive einfach ganz stumpf durchrauscht. Und dann, da hat man sozusagen damit den Einstieg in so eine Evergreen-Strategie, um erstmal zu sagen, ich habe so einen gewissen Grundrauschen an Traffic, der safe ist und unabhängig von irgendwelchen Nachrichtenlagen. Also safe, also natürlich nicht safe gegen Google-Updates, aber safe hinsichtlich Nachrichtenlagen.
Okay, zweiter Hebel, ich bin neugierig.
Genau. Der zweite Hebel ist gerade das, was wir versucht haben rauszufiltern, das ist Google News. So, das wiederum funktioniert komplett anders als, wie gesagt, dieser Evergreen-Bereich. Es gibt Synergien, aber da komme ich nachher noch gerne nochmal drauf, aber sonst wird es zu kompliziert, ich will erstmal hart trennen, ist klassisch Google News. So, und da ist natürlich auch die Frage, da sehen wir relativ stark, dass man pro Domain gewisse Themenhoheiten hat. Zum Beispiel ist News relativ stark lokal. Also ich kriege jetzt, also wir haben schon ganz früher, lustigerweise mit der T-Online, die in Darmstadt saß, Frankfurt Fußball reingekriegt, weil es irgendwie relativ nahe war, zusammen natürlich mit den Frankfurter Kollegen, die es so gibt, da gibt es ja auch Blätter, habe ich mir sagen lassen. Und haben es ja extrem schwer getan mit Dortmund oder München. Also man sieht, es gibt so thematische, also es gibt thematische und lokale Autoritäten und wenn ich die kenne, kann ich die erstmal versuchen zu verstärken. Also zu verstärken hilft immer. Das zweite ist natürlich, dass ich mich in das ganze Thema Republishing reingehen muss. Also Republishing ist ja die nette Version, wenn wir als Verlage, wir reden ja nett, im normalen SEO wird man sagen News Spam, aber wir nennen es Republishing. Was nichts anderes bedeutet, dass ich halt eine, wenn ich mehr als, dass ich, also der News-Traffic kommt ja nicht über diese Google News Suchraum, diesen Tab, sondern über die Top-Stories, die in der normalen organischen
Suche sind. Also die Integration der normalen.
Die Integratsuche, genau. Die machen 80% oder so von dem News-Traffic aus. Und ich bin halt zu einer Lage mit meiner Stories vor jedem anderen Mensch, der da tapfer seit letzten 4 Jahre lang SEO betrieben hat. Und jetzt ist endlich eine Lage da und ich sneake mich vor ihnen. Das ist ja das Schöne an diesen News-Top-Stories. So, und diese Top-Story-Boxen, die werden relativ häufig ausgetauscht, die Inhalte, die da drin sind. Und da muss ich halt wissen, welche Boxen owne ich gerade im Moment? Also jetzt gerade. Und sobald ich rausfliege, muss ich gucken, dass ich diesen Artikel, wenn es geht, republish. Das heißt, einen Titel ein bisschen umschreibe, Datum hochsetze, URL ändere und wieder rein mit. Klappt relativ gut. Also der Google News Bot ist nicht der schlauste. Es ist nicht die hellste Kerze da unter den Bot-Leuchtern. Den kann man relativ einfach gamen an der Stelle. Das ist lustigerweise, allerdings sind sie da etwas schlauer geworden. Das heißt, die Methode, mit der man es macht, muss man bei jedem Blatt ein bisschen austesten. Es gibt 3, 4 verschiedene. Manche funktionieren bei dem einen Blatt, bei dem anderen nicht und vis-à-vis. Aber es gibt im Grunde genommen nur 3 Arten, in denen man das machen kann. Und eine geht immer. So, und die kriegt man halt für sich raus. Und dann bleibt die Aufgabe, woher weiß ich denn, wann ich eine Newsbox verliere? Woher weiß ich denn, welche gibt es heute eigentlich zu welchen Themen? Und habe ich dazu einen Artikel, der vielleicht gar nicht drin ist, sich aber mich reinsneaken kann? Und je besser ich in diesen Newsboxen performe mit der CTR, desto länger bleibe ich in der Regel auch drinnen. Und wie gesagt, sobald ich rausfliege, sneak ich mich rein. Also ich hatte da nette Studenten damals, ich habe das bei T-Online sauber durchgesetzt, der netten Studenten, der hat mir jetzt geschafft, einen Artikel über eine Woche mal drin zu halten, indem er 48 verschiedene Titel für das Ding geschrieben hatte.
Das heißt, ihr bildet Journalisten, der hat dann jeder Verlag so ein
Black. Nein, das geben wir. Nein. Das machen, also nochmal, ich lasse keinen Journalisten dafür. Also ein guter Journalist kann gute Stories schreiben. Den lasse ich nie SEO machen, okay? Nie. Never.
Hast du nicht Schiss, dass bei solchen Arbeiten dann irgendwann Google sagt, ja, okay, den kicken wir jetzt mal für 3 Wochen aus der News-Integration? Oder machen das so viele, dass sich Google das gar nicht erlauben kann?
Das ist ein Standardspiel mittlerweile geworden. Ich habe das ja schon vor 10 Jahren erzählt. Und es gibt außerdem, nehme ich nicht an, dass ich so schlau bin, dass andere Leute nicht draufkommen. Nee, das ist ein Standardspiel. Also das ist wirklich Standard, es ist ganz schön gewesen, wir hatten eine Studie gemacht, wer eigentlich was wie publicht, und da war es relativ schön zu sehen, welche unterschiedlichen Strategien es gab. Die ist allerdings jetzt schon 9 Jahre alt, also könnte die Inhalte davon komplett in die Tonne treten. Aber damals war es zum Beispiel so, es gab Blätter, die haben ihre eigenen Stories, also die selbstgeschriebenen, versucht, möglichst lange zu halten, weil sehr viel Arbeit drin investiert haben. Andere haben zum Beispiel nur DPA-Meldungen republished, weil offensichtlich die Republishings-Kollegen nicht an die Original-Stories von den Kollegen ran durften, weil die wahrscheinlich sagen, also das ist meine Story, ich bin der Owner und ich lasse da keinen meinen Titel umschreiben. Kann ich beides übrigens verstehen? Ist die Frage, wie man das in dem Bereich hält. So, aber pass auf. Ja. Es wird überall gemacht. Das ist die Standardtaktik in dem Bereich.
Okay, du hast über 3 Hebel am Anfang gesprochen. Das Anfang, genau. Der erste Hebel war Standard-SEO, hast du es genannt, Evergreen-Content. Das zweite ist News, also wie komme ich in die Top-Stories-Box rein, in den organischen Ergebnissen. Der dritte Hebel?
Der dritte Hebel ist natürlich heutzutage Google Discover. Und das ist eigentlich der im Moment gerade alle anderen massiv aussticht, weil Google Discover wesentlich größer als Google News ist und erst recht als Evergreen.
Kurz zur Einordnung, Discover ist, wenn ich auf meinem Android-Phone nach links gehe und sozusagen die Stories sehe, oder bei iPhone, beim iPhone habe ich auch die Google News oder die Google App sozusagen, die mir eben sozusagen News so reinspült. Ne? Das ist Discover.
Exakt, das ist Discover, der Google News Feed.
Ja.
Im Großen und Ganzen. Und der ist nicht ganz unähnlich von Google News, weil auch da ist es so, dass ich erstmal lernen muss, also man hat wieder als Blatt eine Autorität für gewisse Themen. Die sind teilweise ein bisschen wahr, wie die so herkommen, kann man sich gar nicht so genau erklären, man kann sie nur akzeptieren. Und auch da ist wieder, ich muss im allerersten Step lernen, was funktioniert bei mir in Discover. Und wenn ich das weiß, versuche ich natürlich, das ist eine Taktik und keine Strategie, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Taktik ist relativ trivial. Ich mache von dem ich weiß, dass ich in Discover Raum für bekomme, mache ich einfach mehr. Also wenn ich jetzt weiß, ich kriege zu Meghan Markle meine Artikel durch, dann schreibe ich halt jeden Scheiß, den ich über die arme Frau finden kann. Egal wie trivial er ist, weil ich kriege dafür halt einfach Raum.
Und auch Discover funktioniert ja auch sehr themenorientiert, ne? Und extrem. Auch sehr lokal. Oder wie ist da dein Eindruck?
Es gibt sowohl die lokalen, also man, von einem selber sieht man, also der Discover-Feed für die Person, der den bekommt, das für dich, der ist immer sowohl thematisch an dem, was dich interessiert, als auch, wo du dich aufhältst. Also wenn ich jetzt hier zum Urlaub, Kurzurlaub mal in Usedom bin, dann kriege ich dann immer von der lustigen Ostsee-Zeitung, die EVU oder so irgendetwas, dann halt da Oma rückwärts gegen Stein im Hafen gefahren oder sowas. Also das kriegt man automatisch immer mit. Und da muss man halt einfach auch wieder wissen, für welche Themen steht man. Und das Problem ist allerdings, ich kriege von Discover sehr wenig Daten. Also das Riesenproblem ist, in Google Analytics, also in der Webanalyse, läuft Discover unter Google organisch. Also komplett falsch, und ich kann es nur auflösen, indem ich die richtigen Referrer mir eigenen Filter anlege. Welche man dafür nimmt, hat der Kollege Valentin Plätzer rausgefunden und auch geschrieben. Also wenn ihr einfach mal sucht, Discover, Google Analytics Filter, Valentin, dann kriegt ihr seinen Artikel dazu, einfach implementieren. Also in den Verlagshäusern spricht man auch immer, habt ihr den Valentin schon?
Genau. Kommt in die Shownotes, der Valentin. An dieser Stelle viele Grüße.
Exakt,
der ist ja bei Boda, also Focus Online und die ganze Welt, da ist er ja der SEO, ne?
Genau, exakt.
Du hattest auch vor einem Jahr ein Interview mit ihm, ne? In Vorbereitung auf die SNX.
Genau.
Du hast uns ja sogar in der Vorbereitung auch deine aktuelle Präsentation durchgeschickt. Muss ich sagen, ziemlich nerdy an der Stelle. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich da durchzuwühlen. Wo du ja auch nochmal darauf eingehst, wie man diesen Traffic auseinanderdröselt und worauf man da achten muss, fand ich persönlich sehr interessant, weil es bringt ja nichts, wenn du in der organischen Ecke einfach so viel Traffic liegen hast und du weißt nicht, wo kommt er her. Vielleicht drehen wir noch einmal kurz einen kleinen Umweg über die Technik. Ihr habt jetzt schön für euch, schön über die Inhalte unterhalten, aber ich würde auch gerne einmal kurz mit dir darüber sprechen, Jens, was muss ich denn überhaupt technisch machen, wenn ich jetzt einen Verlag habe und ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt noch nicht bei Google News gelistet bin und ich habe meine Seite oder meinen Content auch noch nicht so weit, ich sage jetzt mal, konfiguriert, dass ich bei Discover stattfinden kann. Was muss ich da machen?
Okay, erste Regel ist AMP. AMP ist einfach signifikant stärker vertreten als Nicht-AMP. Also es ist nicht zwingend, es gibt auch, ich habe auch schon alte Forenbeiträge schon gefunden, absurderweise. Aber im Großen und Ganzen, wenn Google was hat, was AMP ist, nimmt es lieber AMP. Das kommt auch daher, weil jetzt Google an auch AMP Stories für Discover einführt, das ist ein neues Format, also klassisches Story-Format. Das kannst du dann gesondert anliefern an Google. Und Google hat für Discover ja nochmal dieses Verlagsprogramm, wurde ja diverse Verlage dafür bezahlt, dass die ihnen 5 von ihren Plus-Bezahlinhalten anliefern, die man über Discover ohne Bezahlschranke lesen kann. Die hat einfach, die lizenzieren sie einfach durch. Wie man das Ganze jetzt verlagsstrategisch sehen muss, da ist Jan eben ein besserer Gesprächspartner als ich. Aber weil da gibt es auch Vor- und Nachteile, langfristig, egal, lass mal weg. Aber es gibt das, wie gesagt, Spezialprogramme. Aber AMP mögen sie sehr. Und bei AMP ist wirklich, dass man die kompletten Best Practices versucht anzuwenden. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, dass Google gerne 3 Bildformate hat. Die schreiben sie auch vor. Nämlich ein längs, eins hoch und eins quer. Und eins quadratisch, also Längen und ein quadratisch. Und die sollte ich bitte auch alle zuliefern. Jetzt kommen natürlich immer die Ersten und sagen, du, wir haben bei uns ein Blatt, aber andere Formate. Dann sagen, macht ja nichts, du musst die nur im Schema.org auszeichnen. Die musst du ja gar nicht selber anzeigen und ordentlich angeben, wo Google die findet. Aber bitte machen, weil dann kriege ich auch immer die optimale Darstellung, egal wo ich im Google-Kosmos dargestellt werde. In News als Kurzstory haben sie gerne quadratische. In Discover haben sie natürlich lieber gerne quer, weil ich es ja so halte und so weiter. Und das ist schon wirklich wichtig. Und das ist natürlich für sowas wie Durchklickrate natürlich auch das Bild, glaube ich, persönlich wichtiger als den Text. Und wir konnten sowas natürlich jetzt nicht automatisch durchanalysieren. Deswegen haben wir uns auf den Text beschränkt. Aber ich würde mir da schon viele Gedanken machen, wie kriege ich hochauflösend gut spannende, klickattraktive Bilder rein.
In Bezug auf AMP, Vollständigkeit.
Genau,
der absolute Daten, alles, was man angeben kann, auch mitliefern.
Exakt.
In der Einrichtung. Und aber einen Schritt vorher, du musst ja auch irgendwie von Google einmal sozusagen das grüne Häkchen mitkriegen, dass du auch Publisher bist. Ja, also ich habe jetzt, wir haben ja den Kollegen, den Christian Kunz von SEO Südwest, der ist ja jetzt auch, ich würde mal sagen, ja, der ist auch Publisher, würde ich ihn bezeichnen, weil er einfach auch regelmäßig News aus der SEO-Branche veröffentlicht auf seinem Blog, und der taucht ja auch in der Google-Suche auf, jetzt in einer extremen Nische, ist jetzt aber kein Verlag. Also wenn ich jetzt selber von mir sagen würde, ich habe einen Blog, ich bin Creator und ich würde gerne auch in der News-Suche gefunden werden, was muss ich da machen?
Also du musst dich nicht mehr anmelden. Das muss man früher machen. Das hilft auch immer noch ein bisschen. Es gibt auch nochmal das Google Publisher Center. Also das ist sowas Ähnliches wie die, naja, es war mal eine schöne Anwendung. Mittlerweile haben sie so viele Sachen wieder rausgeschmissen, dass es schon fast wieder bananisch ist, aber das gibt es nochmal, da kann man sich auch anmelden. Einfach Google Publisher Center in Google googeln und dann auf Anmelden klicken. Aber man kommt mittlerweile, Entschuldigung, in Google News muss man sich noch anmelden, aber die Top-Stories werden nicht nur mit Google News befüllt und das Cover wird auch nicht nur mit Google News befüllt. Man hat es nur etwas einfacher. Ansonsten aber, weil den Kollegen Kunze kriege ich auch öfters angezeigt bei mir in meinem Feed, überraschenderweise, SEO. Wenn Google hat gelernt hat, dass man zu einer gewissen zu Themen eben geklickt wird, dann kriegt man im Laufe der Zeit, also man kann sich schlicht und ergreifend als Domain auch die Autorität ein Stückchenweise erarbeiten. Es ist ein bisschen träge. Also ich habe das immer probiert. Ich bin ja hier mit Mariano Klaas, Serienjunkies, befreundet und wir machen für öfters mal Sachen. Und jetzt ist es so, dass über Serien natürlich auch diese ganzen, TV heute, TV Today, Filmstars etc. pp. Und ich habe immer die drin gehabt zu den Serien und ganz selten nur Mariano mit seinen Serien-Junkies. Wenn, habe ich ihn jedes Mal geklickt. Ich habe aber locker weit über fast ein Jahr gebraucht, bis Google gelernt hat, dass sie mir davon mehr anzeigen. Also es ist ein träges Geschäft. Das ist jetzt aber auch nur anekdotische Evidenz. Es gibt bloß leider kein Tool, die uns dazu was rauswerfen. Also man kann es nur so durchtesten.
Ja, man kann das auch nicht individualisieren in dem Sinne, dass man sagt, ich würde gerne von der Domain mehr bekommen. Hast du, glaube ich, auch damals vor einem Jahr in einem Podcast auch gesagt. Ne?
Genau, das geht leider nicht. Ich kann nur vom Thema sagen und ich kann Domains aber ausschließen. Also ich kann sagen, ich will die Domain nicht. Also ich hatte mal aus Versehen irgendetwas, du weißt ja, wenn man irgendwie rumdiskutiert oder so, dann hatte ich irgendwas hier vom Kopfverlag. Das hatte ich natürlich dann sofort rausgeschmissen. Also den Track will ich nicht sehen. Offensichtlich. Und also das geht, aber umgedreht geht's leider nicht, ist auch sehr schade.
Wir sind jetzt schon sehr spezifisch tief eingetaucht. Also was ich jetzt so mitnehme ist, es ist nicht nur für Verlage, sondern es ist auch, wenn ich ein thematischer Blog bin, Oder einen Nischenpublisher bis zu, also ich kriege zum Beispiel hier auch einen Lokalblog angezeigt, der Polizeimeldungen aufarbeitet.
Super, Polizeimeldungen, Staumeldungen, super.
Ich habe als Student wirklich tausende Polizeimeldungen geschrieben, jeden Tag. Da hast du immer so 4 Euro pro Polizeimeldung bekommen als studentischer Mitarbeiter. Dann hast du halt wie ein Irrer Polizeimeldung gehämmert. Und im Übrigen auch immer einfach diese trockene Polizeisprache einfach mal in aktive, normale Sprache umgedreht. Was wäre denn auch so ein Tipp damit? Du hast jetzt auch mehrfach schon von CTR gesprochen. Was wäre denn so ein Tipp für dich, damit ich halt auch ordentliche Klicks auslöse auf redaktioneller Ebene?
Wissen eigentlich Redakteure meistens, okay, die Frage ist, in welchem, wo du unterwegs bist. Also Redakteure von Reichweitenportalen, die haben das im Blut, weil das ihr Geschäft ist. Wenn du jetzt im Qualitätsjournalismus bist, nicht so, weil da steht die Story im Vordergrund, aber die haben halt auch mehr Zeit. Aber auch das muss man sich leisten können. Also an der Stelle sage ich immer, ich bin ein großer Freund vom Qualitätsjournalismus, nur ist er immer ein Kostentreiber und nicht der das Geld bekommt. Wenn du 1-2 Tage brauchst, um eine saubere Story zu recherchieren, wenn du so einen richtigen Investigativ bist, ein bisschen ein halbes Jahr, weißt du, dann kostet dir so eine Story mehrere 10.000 Euro. Das kriegst du nicht über die Werbung von dieser einen Story wieder raus, kannst du vergessen. Oder auch nicht, wenn du sie verkaufst. No chance. So, das muss gegenfinanziert werden und dafür brauchst du halt deinen Cat-Content. Fertig. So, um es ganz brutal zu sagen. Oder halt deinen ganzen hier C-Promi, Tratsch etc. Und beides zusammen macht dann wahrscheinlich, hoffe ich mal, ein tragfähiges Produkt. Aber die Leidenschaft natürlich von einem Verleger ist natürlich im Qualitätsbereich. Und aber den anderen Bereich nimmst du halt mit, damit sich das Ding irgendwie rechnet. Und also nur, um das mal klarzustellen. Wenn du wieder im Standard-News-Bereich bist, also was Sport, Politik etc., wo halt irgendetwas standardmäßig passiert, dann macht die Lage eigentlich, also dann definiert die Lage die CTR und wie spannend du es findest. Und der Absender natürlich. Also wir sehen, dass von den dass in Google News von den Top-Stories, also wie viel Stories bedienst, wie viele Themen bedienst du, wie viele Lagen bedienst du und wie viel Platz kriegst du dann in der Newsbox, der Spiegel alle anderen aussticht. Was wahrscheinlich, ich kann es ja nicht sagen, aber wahrscheinlich daher rührt, dass die eine sehr hohe CTR haben aufgrund einer hohen Glaubwürdigkeit. Da müssen andere einfach ein bisschen mehr machen. Aber ansonsten liegt es halt der Lage. Wenn jetzt hier irgendwie jemand da irgendwie so ein russischer Mensch da von irgendeinem anderen russischen Mensch vergiftet wird, dann findet man das irgendwie spannend oder auch nicht. Da kann ich aber jetzt wenig an den Themen ändern. Wir wissen allerdings, dass für Google es spannend ist zu erkennen, um was es geht. Lohnt es sich schon, Sachen auszuschreiben? Das hilft immer noch. Also so Vor-Nachname ist schon irgendwie die Wahrscheinlichkeit doch nochmal ein bisschen höher, als wenn du nur den Nachnamen hinschreibst. Und das hat mir bei Discover ja auch nochmal gezeigt, wenn man versucht, das über die Google NLP API die Entitäten zu den Artikeln uns geben zu lassen. Und Google kriegt das relativ gut hin, allerdings kriegt es halt ganz genau hin, wenn ich wirklich Vor- und Nachnamen auch wirklich ausschreibe, sonst erkennt es das halt eben nicht immer. Und jedes Nicht-Erkennen heißt einfach, dass ich zum Sport gar nicht, also dass ich hier zum Fight nicht antrete, weil ich schon vorher nicht erkannt worden bin. Also das sind so die klassischen Regeln. Ansonsten, was man halt an Adjektiven und Verben braucht, damit man das schön schreibt, das kann an der Stelle die meisten irgendwie gut. Und als SEO kann man das sowieso gut, weil wir schreiben ja immer gute Titels und Descriptions. Das ist ja unser
Job. Aber das ist ja jetzt sozusagen die Schnittstelle, wo du als SEO sozusagen auf den Redakteur zugehst. Wie reagieren die denn das erste Mal, wenn du denen kommst und dann kommst du rein und sagst, das ist der Jens, der sagt dir jetzt, wie du die Keywords unterbringen musst. So, wie gucken die dich da an? Wie reagierst du da in diesen Gesprächen?
Die gucken mich dann an wie ein Ofen und das zu Recht, weil ich, wenn ich jemanden, der sein Leben damit verbracht hat, zu schreiben, erkläre, wie er schreibt, wäre das mehr als absurd. Da braucht man nicht drüber zu reden. Das ist absurd.
Und wie machst du das dann?
Und wenn ich eine Nachricht schreibe, dass jetzt der Merkel irgendwo rumläuft oder irgendwelche Verwirrten sich auf den Reichstagstreppe setzen, dann schreibe ich das bitte so. Okay? Das ist, wie gesagt, das ist immer, News-SEO ist nicht Evergreen-SEO. Ich muss die Story haben und das Einzige, was ich machen muss, ist notfalls den Titel noch dreimal umschreiben, wenn ich Free-Publishing mache. Und das lasse ich nicht den Menschen machen, der die Story geschrieben hat, weil der muss die nächste Story schon schreiben. Sondern dafür habe ich extra jemanden, der eine News-Optimierung drüber legt im nächsten Gang. Und News-Optimierung heißt in der Regel Title und Description. Weil die H1 bei einem ordentlichen, also die H1 beim ordentlichen Content-Management-System im Verlagsbereich ist eigentlich das Ende vom Breadcrumb, wenn ihr das mal im Quelltext anschaut, bei allen, aus Gründen.
Die ist heilig.
Und Das Ende vom Wettkampf interessiert den Redakteur nämlich nicht und damit ist die exakt identisch mit dem, genau, die H1 interessiert ihn nicht, weil dies das Ende vom Wettkampf ist, den interessiert seine Überschrift. Die ist aber nicht die H1. Auch das Standardlösung bei Verlagen, weil damit kann der SEO am Titel rumändern. Der Titel wird die H1, die das Ende des Brettkrams wird und beeinflusst nicht die große Überschrift. Auch das haben wir schon, haben alle Content-Management-Systeme Verlagsbereich seit 12 Jahren so implementiert. Also das ist jetzt auch keine Rocket Science oder irgendein Geheimnis. Kann man sich bei allen anschauen. Und wenn ich aber Evergreen-Content mache, dann kommt SEO rein. Weil dann schreibe ich nicht über eine Lage, sondern dann sage ich, okay, wie so ein klassischer Ratgeberartikel, da geht man halt eine Recherche rein. Und da haben wir als SEO eine Menge zu der Recherche beizutragen, nämlich, wie ist der Suchintent? Was wurde schon geschrieben? Und ich muss ja besser sein, ich muss ja mindestens mal so gut wie die Top 10 sein, eigentlich eher besser. Also was wurde schon geschrieben? Anhand, wenn ich so ein Termlabs mir aufmache und mal schaue mir so ein TF-IDF an, dann geht es mir ja nicht um die Kurve, die da rausfällt oder irgendeinen Kack, sondern mir geht es ja darum, dass ich sehe, welche Themen wurden denn bedient? Weil daran kann ich meine Zwischenüberschriftenstruktur sauber herleiten und kann sagen, so wenn ich die und die dann in eine sinnvolle Struktur bringe, habe ich eigentlich mein Inhaltsverzeichnis für meinen guten Ratgeberartikel zusammen. So, das kann ich wiederum Leuten beibringen, wie man gut recherchiert. Und das bringen wir den Leuten auch bei. Also das bringe ich einer Ratgeberredaktion sehr gerne bei. Da haben wir sehr, sehr viele Unterlagen für und sagen, wie recherchiere ich denn richtig? Und da kommt eben W-Fragen-Tool, Termlabs, nur Termlabs, ich habe es dreimal gesagt, ich muss dreimal sagen, es geht einfach nichts über Termlabs.
Ist bei uns auch Daily Business.
Genau, exakt. Und
Aufnahme unterstützt Produktplatzierung, müssen
wir halt. Genau, aber Thomas hat auch den coolsten Hut, also der hat verdient. Und so weiter, was man halt alles in dem Bereich macht und sagen, guck mal, so geht man hin und schreibt Ratgeber. Ratgeber ist aber keine journalistische Arbeit, das ist eher eine Texterarbeit. So ein Texter hat damit auch Verständnis. Er ist vor allem froh, was ihm hilft, seine Arbeit besser zu machen. Also alle Leute, die so auf Diagonal schreiben gelernt haben, also ihr wisst, Texter, Redakteur ist ein Riesenunterschied. Und deswegen komme ich auch immer, wenn Verlage keine Evergreen-Strategie haben und sagen, ja, dann stelle ich jemanden von unserer Gruppe ab, der sagt, nee, du tust dem keinen Gefallen. Wenn jemand Sport, Nachrichten oder hier Celebrity und der soll jetzt auf einmal Ratgeberartikel schreiben, der findet das nicht lustig. Das hat er auch nicht gelernt. Also das ist was komplett anderes. Also ich bringe einen Journalisten nicht bei, wie er schreibt, wenn er weiß, wie er über Lagen schreibt, weil das kann der besser. Da halte ich wirklich meine Füße von weg. Wir helfen Ratgeber-Textern beim, wie kann ich schnell und effizient recherchieren, damit das Richtige rauskommt und ich den Intent treffe.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was Benjamin dazu sagt.
Ich finde das sehr spannend. Tatsächlich sind die Ratgeberseiten in Zeitungen nicht besonders beliebt, wenn man die befüllen muss. Aber sie werden halt saumäßig viel gelesen, genau wie Polizeimeldungen.
Polizeimeldungen ist ein Traum.
Also die großen Recherchegeschichten, die machen jedem Journalisten am meisten Spaß und auch jedem Verleger. Aber die Leute lesen am Ende auch super oft die 5 Zeilen Polizeimeldung als erstes. Weil das liest du einfach weg und dann sagst du, ah echt, an der nächsten Ecke ist ein Auto verunfallt oder sonst irgendwas. Ja, und das sind die User sind halt oft anders. Ja, der Leser, der hat auch andere Vorzüge sozusagen und die sind oft ganz banal. Und die SEOs erkennen das auch. Ne?
Genau, sind auch starke SEO eigentlich, weil die wahnsinnig Leute, wenn irgendwas passiert, was ist denn da passiert, muss man nachschauen. Weißt du, du hast irgendwie, abends fährt vor dir der Feuerwehr vorbei, sagt, was ist denn hier schon wieder los? Also du hast extrem viel Feuerwehr, Polizei plus Region, hast du extrem viele Anfragen drauf auf der regionalen Ebene. Und deswegen, und da kommen wir zum, weil die Leute es nicht mögen, sagen wir immer die Frage, wie kann ich denn hier möglichst viel automatisieren? Also da sind wir dann auch wieder viel drin und sagen, was kann ich denn eigentlich an Inhalten beziehen und automatisiert durchhauen und wie kann ich die auch wieder rausnehmen, damit mein System nicht vollläuft? Das sind ja spannende Fragen.
Das ist eine super spannende Frage und die besprechen wir mal in einer anderen Folge, weil wir sind nämlich mit unserer halben Stunde jetzt schon durch und ich denke, wir haben so einen kleinen Einstieg gemacht in das Thema SEO für Verlage. War super spannend. Vielleicht zum Abschluss, sag mal einen Publisher, der aus deiner Sicht das richtig gut macht.
Wenn du einen willst, wird das richtig gut macht und vielleicht auch mal hier in deine Show holen willst, weil er viel Zeit hat. Wenn er mal viel Zeit hat, eigentlich hat er die Zeit, ist eben digital. Also die sind natürlich da outstanding unterwegs. Viele Grüße an der Stelle an Jan.
Welche Portale haben die? Sagst du das nochmal?
So, die man so kennt. Das ist einfach, die haben jetzt BuzzFeed gekauft.
Ja, schön. Da haben wir doch schon direkt was für ein Folgeinterview. Das gucken wir uns alle mal gerne an. An dieser Stelle schon mal, Jens, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Vielen Dank von mir auch.
Tschüss. Ciao.